Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Gleich schauen wir mit dem Intendanten des Hamburger Thalia Theaters auf den Wahlausgang in der Hansestadt. Beim Europäischen Monat der Fotografie in Berlin sind die Arbeiten der erst 30-jährigen Johanna Maria Fritz zu entdecken. Die reist in Konflikt- und Krisengebiete und erzählt uns von ihrem gefährlichen Job, unter anderem in der Ukraine. Absolut still sind die filigranen Kunstwerke der Bildhauerin Christiane Löhr. Sie arbeitet mit Gräsern und Samen und auch sehr gern mit Pferdehaaren. Heute wurde ihre neue Ausstellung in der Oberpfalz eröffnet. Und bevor dann in der Nacht die Oscarverleihung losgeht, stellen wir den Moderator der Gala vor, den Talkmaster und Komiker Conan O'Brien. In Hamburg, Deutschlands zweitgrößter Stadt, wurde heute eine neue Bürgerschaft gewählt. Und wie es aussieht, kann der rot-grüne Senat unter dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, weiterregieren.
Von rechts und links sollten wir überholt werden, wenn ihr euch erinnert an die Ansagen unserer politischen Mitbewerber. Aber es ist nicht gelungen. Wir sind mit Abstand vor den anderen Parteien und es gibt noch eine ganz großartige Botschaft. Und da bedanken wir uns, glaube ich, bei allen Wählerinnen und Wählern in Hamburg, dass uns die schlecht gelaunten aus der rechten Ecke vom Hals gehalten wurden in Hamburg.
Zur Wahrheit gehört trotzdem, dass SPD und Grüne Stimmen verloren haben, während CDU, Linke und auch die AfD dazugewonnen haben. Eine Koalition aus SPD und CDU wäre möglich. Wir wollen hören, wie ein Mann der Hamburger Kulturszene darauf schaut. Joachim Lux ist seit 2009 Intendant des Hamburger Thalia Theaters. Mit dieser Spielzeit verabschiedet er sich und übergibt das Theater. Übrigens das mit den meisten Zuschauern in Deutschland an seine Nachfolgerin Sonja anders. Guten Abend, Herr Lux.
Guten Abend.
Der Wahlabend in Hamburg war im Vergleich zum letzten Sonntag, also der Bundestagswahl, wohl eher unspektakulär, aber das tut ja vielleicht gerade gut in diesen aufgeregten Zeiten. Was kann der Rest der Republik von Hamburg lernen?
Also tatsächlich, dass es unaufgeregt ist, ist in dem Fall eine gute Nachricht, weil es einfach ein Sieg der liberalen demokratischen Mitte ist. 75% haben SPD, CDU oder Grüne gewählt. Das ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Hamburg ist, glaube ich, in gewisser Weise immun gegen Populismus, weil die Mentalität der Hamburger Bevölkerung, sie wollen gute Ergebnisse haben und kein Rumgeschrei. Und diese Art der Sachlichkeit ist gerade im Moment in dieser insgesamt desaströsen Lage erfrischend und beruhigend und sinnvoll.
Hamburgs Kultursenator Carsten Broster gehört ja wie Bürgermeister Peter Tschentscher zur SPD. Wie beurteilen Sie denn Brosters Arbeit?
Ja, Hamburg hat das Glück, dass es zweimal aufeinanderfolgend, nämlich mit Barbara Kissler und Carsten Broster, zwei exzeptionelle Kultursenatoren hatte, die wirklich unfassbar viel für die Stadt geleistet haben und für die Kultur in der Stadt, sodass Verhältnisse, wie wir sie in anderen Bundesländern und insbesondere in der Hauptstadt haben, also Kürzungen, hier nicht haben, sondern das Gegenteil. Die Elfi ist in den letzten Jahren eröffnet worden, als ob es sie immer schon gegeben hätte. Und das reicht nicht, sondern Hamburg hat kulturell eine unglaubliche Dynamik. Jetzt ist gerade ein neues Opernhaus angekündigt worden. Ein Haus der digitalen Welt ist angekündigt worden. Also man schläft nicht und ist nicht mit dem zufrieden, was ist, sondern man versucht offensiv im Kultursektor eine Zukunft zu gestalten. Und das sind alles, ehrlich gesagt, gute Botschaften.
Sollte Broster seine Arbeit in Hamburg weitermachen oder sollte man ihn als Kulturstaatsminister weiterziehen lassen? Das hätten manche ja gerne, ist aber eher unwahrscheinlich, weil im Bund wahrscheinlich die CDU dieses Amt für sich beansprucht.
Naja, das wird man sehen, wie sozusagen das Personaltableau wirklich aussieht. Aber aus Hamburger Sicht ist es natürlich so, dass es ein Segen für die Stadt wäre, wenn er hier bleiben würde. Das ist ganz klar. Er ist intellektuell brillant, aber ist eben auch ein Politiker. Das heißt, er kann auch die Dinge durchsetzen. Ob das im Bund so wäre mit diesem Amt, das ja in Wahrheit nur, sage ich mal, ein titularisch aufgebrezelter Staatssekretär ist, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich wünsche Hamburg, dass er hier bleibt.
Im Gegensatz zu Berlin hat Hamburg seinen Kulturetat auch jetzt für die nächsten 2 Jahre gerade um 11% erhöht. Es gibt zusätzliche 1,3 Millionen Euro. Rot-Grün, aber auch die Linke, die jetzt vor allem bei den jungen Wählerinnen und Wählern zugelegt hat, die setzen alle auf dieses Motto Kultur für alle, wollen also nicht nur die etablierten Theater, Museen und den Film stützen, sondern verstärkt auch die Clubszene und Stadtteilkulturzentren. Ist das für Hamburg der richtige Weg?
Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Also Kultur für alle ist ja ein ganz, ganz altes SPD-Schlagwort, noch aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von Hilmar Hoffmann aus Frankfurt. Der Grundgedanke, dass Kultur in ihren vielen und vielfältigen Formen für möglichst viele zugänglich sein sollte, der ist richtig. Insofern ist es auch richtig, wenn man versucht, die Clubkultur zu stärken. Das hat aber am Ende auch mit Eintrittspreisen zu tun natürlich, weil wenn die Preise so hoch sind, dass man eigentlich gar nicht hingehen kann, dann gibt es ein Problem. Es hat aber auch mit Ästhetiken zu tun, was auch kompliziert ist, weil einerseits wünschen wir differenzierte Ästhetiken, komplexe Ästhetiken, die sind dann aber oft nicht für alle. Und gleichzeitig wünschen wir uns aber, dass die Kultur und Kunst für alle ist. Also das müsste man sehr ausführlich und differenziert besprechen, aber den Ansatz Kultur oder für Kultur noch eine größere Breite zu suchen, der ist auf jeden Fall richtig und nicht nur Elite- und Exzellenzförderung.
Mhm. Peter Tschentscher hat das eben als großartige Botschaft verkündet in dem O-Ton, dass die AfD klein gehalten wurde. Aber sie hat ja in Hamburg auch 8,5% erreicht und hat sich in ihrem Wahlprogramm gegen, ich zitiere, den Missbrauch der Bühnen und Ausstellungshäuser für einseitige Propaganda positioniert. Sind das jetzt vor allem laute Sätze oder nimmt die Partei spürbaren Einfluss auf die Kulturpolitik Hamburgs?
Überhaupt nicht. Also sie spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es gibt ab und zu sogenannte kleine Anfragen, die uns dann beschäftigen. Es gibt aber auch keine Ideologisierung der Kultur zugunsten von irgendwas, sondern das ist richtig. Also ich selber habe das auch gemacht. Wir haben dafür geworben, dass man wählen gehen soll, in der Vermutung, dass die bürgerliche Mitte groß ist und dass je mehr Menschen wählen gehen, die AfD klein gehalten wird. Und natürlich sind wir gegen diese rechtsradikale Partei, das ist völlig klar. Und dass die versuchen, sich dagegen zu wehren, ist auch völlig klar. Aber der Widerstand gegen einen Kulturbegriff der AfD, der tümelnd ist und deutschnational völlig aus der Zeit gefallen, in einer Zeit, wo es international so kompliziert und schwierig ist, brauchen wir das Gegenteil. Wir dürfen nicht aufhören, international und global zu denken, Toleranz und Meinungsvielfalt zuzulassen, andere Kulturen in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und nicht nur als Angstszenario zu begreifen, sondern als Einladung. Also da gibt es tatsächlich mit dieser Partei gar keine Berührungspunkte.
Klingt so, als seien Sie froh und stolz auf Ihre Wahlheimat Hamburg an diesem Wahltag.
Ja, es ist ein bisschen die Insel der Seligen, das muss ich wirklich sagen, wo Demokratie funktioniert, wo Kultur funktioniert, wo auch der Umgang übrigens mit dem politischen Gegner funktioniert und nicht wie in anderen Regionen die demokratische Mitte sich gegenseitig zerfleischt und sich selber schadet und sich selbst kaputt macht. All das gibt's hier wirklich nicht. Also ich könnte über Defizite reden, dass Wohnungen zu teuer sind, dass der Wohnungsbau gefördert werden muss, dass noch mehr Integrationsarbeit gemacht werden muss, dass die Stadtentwicklungspolitik nicht glücklich ist, wenn die Innenstädte immer weiter veröden und so weiter. Also es ist keine Stadt ohne Probleme. Aber diese konfrontative, disruptive Struktur, die wir woanders erleben, die gibt's tatsächlich in dieser Stadt, Gott sei Dank, nicht.
Joachim Lux, bald scheidender Intendant des Hamburger Thalia-Theaters zum heutigen Wahlabend in der Hansestadt. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Lux.
Gerne.
Seit über 10 Jahren ist die Berliner Fotografin Johanna Maria Fritz mit ihrer Kamera unterwegs in den Krisen- und Kriegsgebieten der Welt. Sie war im Irak und in Afghanistan, in Gaza, Rumänien, Syrien, der Ukraine und zuletzt im Sudan. Johanna Maria Fritz ist gerade mal 30 und schon mehrfach mit bedeutenden Fotopreisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem World Press Photo Award 2024. Und sie arbeitet im Auftrag großer Tageszeitungen, Zeitschriften und Magazinen. Jetzt sind ihre Arbeiten im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie im Berliner Willy-Brandt-Haus zu sehen. Zeit der Umbrüche ist diese Ausstellung überschrieben und ich habe vor der Sendung mit Johanna Maria Fritz sprechen können. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie zeigen in der Berliner Ausstellung über 100 Bilder aus den vergangenen 10 Jahren. Was war Ihnen bei der Auswahl besonders wichtig?
Also es war mir natürlich wichtig, irgendwie eine meiner ersten Arbeiten zu zeigen, wie Like a Bird, wo es eben um einen Zirkus geht, in verschiedenen Ländern auf der Welt, wie im Iran und in Afghanistan, in Indonesien, in Indien und in Palästina. Und dann war es mir auch wichtig, natürlich meine journalistischen Arbeiten zu zeigen, die Barbara Staus, die Kuratorin, ja sehr magazinig an die Wand gebracht hat. Und dann eben auch meine neueste freie Arbeit zum Thema weibliche Jungfräulichkeit. Da gibt es so einen extra Raum hinten. Das ist eine Videoinstallation, aber auch Fotografien von allem so ein bisschen. Und zu guter Letzt, was mir natürlich auch sehr wichtig war, waren die 2 aktuellsten Arbeiten zu zeigen. Einmal Syrien, kurz nach dem 8. Dezember, nachdem Bashar al-Assad gestürzt wurde. Und dann aus dem Sudan, wo auch nächste Woche die Geschichte im Zeitmagazin kommt. Genau.
Warum haben Sie sich für diesen ja besonders aufreibenden und auch gefährlichen Zweig der Fotografie entschieden? Also die Arbeit immer wieder in Konflikt- und Kriegsgebieten.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich so richtig doll dafür entschieden habe, sondern es ist eher so mit der Zeit gekommen. Also ich hatte anfangs viel Dokumentarfotografie gemacht, eben mit dieser Zirkusarbeit, und bin dann in viele Länder gereist, wie eben Afghanistan und Iran und Palästina, wo es eben auch Konflikte gibt, und habe dann auch natürlich Journalisten vor Ort kennengelernt und auch verstanden, wie wichtig eben das ist, genau aus diesen Ländern zu berichten und auch Negatives zu zeigen. Negatives im Sinne von Kriegsverbrechen, Hungersnöte und so weiter.
Genau. Sie scheuen ja nicht davor zurück, sehr harte Situationen zu fotografieren. Etwa einen toten Mann im ukrainischen Butscha. Seine Hände waren auf dem Rücken zusammengebunden. Darüber schreiben Sie im Zeitmagazin unter anderem den Satz: Ohne die Bilder von Auschwitz hätte man das Ausmaß der Verbrechen nicht verstanden. Das unterstreicht nochmal Ihre Motivation, ne? Jawohl, auch eine politische Haltung, die Sie zum Ausdruck bringen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es super wichtig, dass alles dokumentiert wird, wenn ich irgendwo bin, beziehungsweise es muss ja auch gar nicht ich unbedingt sein als professionelle Fotografin, sondern jede Person, die irgendwie Zeugin davon geworden ist oder von einem Verbrechen geworden ist, sollte das fotografieren und dokumentieren, um das eben festzuhalten. Und aber natürlich ich persönlich, wenn ich in die Ukraine reise oder in andere Orte und dann in Situationen komme, dass ich Zeugin werde von einem Kriegsverbrechen, dann finde ich es super, super wichtig, dieses zu fotografieren. Und das wird wahrscheinlich für viele Leute dann nicht so angenehm sein, das in den Zeitungen zu sehen. Und da gab es natürlich irgendwie dann auch viele Diskussionen, welche Bilder darf man machen, welche Bilder sollte man nicht machen. Und ich denke aber, man sollte alle Bilder machen, egal wie schlimm es ist, weil die Bilder sind nicht das Furchtbare, sondern die Taten selbst. Und da stehe ich eben hundertprozentig dahinter.
Mit was für Fragestellungen brechen Sie eigentlich auf zu Ihren Reisen? Wie konkret sind die Aufträge der Zeitungen oder wie frei sind Sie dabei?
Es ist super unterschiedlich. Ich werde entweder für konkrete Geschichten geschickt oder für konkrete Ereignisse, wie jetzt eben in Syrien, wo es dann einfach darum geht, verschiedene wichtige Ereignisse zu dokumentieren. Im Sudan war das zum Beispiel eine konkrete Geschichte über ein Krankenhaus in Omdurman. Das ist die Hauptstadt vom Sudan, Khartoum. Und da haben wir eben mehrere Wochen eben nur in diesem Krankenhaus verbracht. Aber es gibt auch Momente wie jetzt, ich bin gerade erst vor ein paar Tagen aus der Ukraine zurückgekommen, wo ich eben mit einer freien französischen Journalistin arbeite, Morgane Bonner, und dann arbeiten für deutsche und französische Medien und bieten selber Geschichten an und recherchieren und gucken, was interessiert uns vor Ort und was ist möglich und so weiter. Es sind verschiedene Konstellationen, in denen ich arbeite, und ich versuche das so ein bisschen immer alles abzuwechseln. Genau.
Sie haben ja an der Berliner Ostkreuzschule Fotografie studiert und sind seit 2019 auch Mitglied dieser unabhängigen Fotoagentur Ostkreuz. Wie hat sich Ihre Haltung als Fotografin in diesen 10 Jahren verändert, wo sich so viel Leid und Grauen vor Ihrer Kamera abgespielt hat, aber eben ja auch auf Ihrer Netzhaut?
natürlich bin ich irgendwie mit jedem Mal lerne ich irgendwie Sachen dazu und ich habe natürlich nie ausgelernt und finde es auch unfassbar schön, Menschen kennenzulernen und wir haben natürlich dann immer eine bestimmte Bindung zueinander. Manchmal mehr, manchmal weniger. Mit manchen halte ich Kontakt, mit manchen nicht. Es kommt drauf an. Jetzt zum Beispiel habe ich auch Lust, mich irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln und noch mehr in die Filmrichtung zu gehen. Also ich glaube, es ist irgendwie gut, da immer noch Neues dazu zu lernen.
Dieses Kontakthalten kann ja auch dazu führen, dass man sich abgrenzen muss. Also Sie haben Menschen fotografiert, die möglicherweise wenig später im Krieg ihr Leben verloren haben und bekommen wohl tatsächlich Anfragen von Menschen, die nach Vermissten suchen. Heißt das, die schicken Ihnen Fotos?
Ja, es ist unterschiedlich, dass manche meinen, dass sie ihre Lieben auf den Fotos wiedererkannt haben. Dann ist es aber auch so, dass sie wissen, ich arbeite jetzt in Bachmut Direction zum Beispiel und dann wissen sie, okay, ihr Mann, ihr Bruder, ihr Onkel, wie auch immer, hat auch genau dort gekämpft, ist aber seit Wochen verschwunden und dann fragen natürlich mich Familienmitglieder genau, schicken mir dann Porträts und Bilder von ihren Lieben und fragen, hast du meinen Vater gesehen, hast du meinen Bruder gesehen? Und das gebe ich dann eben weiter an andere Soldaten und frage nach, aber oft ist es so, dass ich sie nicht gesehen habe.
Diese Arbeit ist oft sehr gefährlich. Sie haben mehrfach zusammen mit Soldaten in Schützengräben gelegen. Wie bereiten Sie sich auf sowas vor und wie sichern Sie sich ab?
Also es gibt verschiedene Trainings für Journalistinnen, aber auch für Zivilistinnen. Das ist dann eben vor allem ganz viel Erste Hilfe. Das ist natürlich das A und O, dass man weiß, wie man mit der Erste-Hilfe-Tasche umgeht. Also wie legt man Tourniquets an und so weiter. Dann geht es natürlich auch ganz viel, also je länger oder je mehr Zeit ich an der Front verbringe, desto besser weiß ich eben die Geräusche von Artillerie, von Mörsern. Wie verhalte ich mich, wenn Drohnen kommen? Wie gesagt, man lernt halt immer dazu. Und jetzt der Krieg in der Ukraine hat sich ja auch verändert die letzten anderthalb Jahre, sodass es immer mehr Drohnen einfach den Krieg komplett kontrollieren. Es sind jetzt nicht mehr nur FPV-Drohnen, sondern es sind FPV-Drohnen mit Glasfaserkabeln. Das heißt, die Jammer, die so die Signale von diesen Drohnen stören, um die Drohnen runterzuholen, gibt es jetzt gar nicht mehr, weil sie eben mit einem Kabel verbunden sind. Die sind teils 20 Kilometer lang und fliegen so in die Fahrzeuge rein. Dann gibt es AI-Drohnen, die sich wie schlafen legen und aktiviert werden, wenn man vorbeiläuft oder vorbeifährt und dann in ein Fahrzeug reinfährt. Dann machen die Drohnen natürlich keinen Unterschied zwischen zivilen oder militärischen Fahrzeugen und natürlich Presse. Genau, es gibt irgendwie viele Sachen, auf die man immer achten muss. Und wenn ich an die Front fahre, also Front fahre, dann überlege ich mir wirklich, mit welcher Brigade gehe ich, weiß dann ungefähr, wie diese Brigade aufgestellt ist, habe dann gute Kontakte beim Militär, sodass ich dann andere Brigaden, die vielleicht auch sogar zusammenarbeiten, anrufe über die Situation, wie sieht es jetzt gerade da aus.
Sie sind auch mit so zu einer Art Militärexpertin geworden.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber so weit, dass ich selbst meinen Informationen vertrauen kann. Und ich sichere mich immer doppelt ab. Das heißt, ich fahre auch nicht mehr an die Front in einem ungepanzerten Fahrzeug. Und es muss immer ein Jammer, also so ein Störgerät dabei sein, wenn ich eben an die Front fahre. Mhm.
Neben all dem Leid, das haben Sie eingangs angedeutet, machen Sie auch heitere Bilder. Zum Beispiel ist ein Buch entstanden mit Fotos vom Zirkusleben in der islamischen Welt. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Zirkus in islamischen Ländern.
Also es fing an, ich hatte, glaube ich, 2012, 13 meinen ersten Zirkus in Ostdeutschland fotografiert. Dann ist eine Freundin von mir nach Island gezogen, dann habe ich in Island Zirkus fotografiert. Und im Zuge dessen habe ich eine Zirkusartistin kennengelernt, die mir von einem Zirkus in Palästina und Afghanistan erzählt hat. Und so habe ich dann angefangen, daran eben zu recherchieren. Und dann ging es immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und dann ist eben auch das Buch Like a Bird daraus entstanden, was es jetzt auch im Willy Brandt Haus und in anderen Buchläden zu kaufen gibt.
Ja, im Rahmen der Ausstellung Zeit der Umbrüche, die Ausstellung der Fotografin Johanna Maria Fritz. Die ist bis zum 25. Mai zu sehen im Berliner Willy Brandt Haus. Und ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Samen, Gräser, Früchte und immer wieder Pferdehaare. Das ist das Material, aus dem die Bildhauerin Christiane Löhr filigrane, stille Kunstwerke kreiert. Deren Zauber kann man sich wirklich nicht entziehen. Löhr hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, war dort Mitte der 90er Jahre Meisterschülerin von Janis Kunellis. Heute pendelt sie zwischen Köln und dem italienischen Prato und gerade hat sie im Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz ihre neue Ausstellung installiert. Kosmos und Kontext ist sie überschrieben und von all dem berichtet Julie Metzdorf.
Eine Kuppel, etwa 50 cm im Durchmesser, Aus der Ferne wirkt sie massiv, eine klare geometrische Form in dunklem Rosé. Tritt man näher, öffnet sich die Form und gibt den Blick frei ins Chaos. Die Halbkugel besteht aus tausenden ineinander verschlungener amorpher Gebilde. Kurze, dünne Fäden bewachsen mit einem rosafarbenen Flaum aus feinsten Härchen. Es sind Samen des Perückenstrauchs, auch Nebelstrauch genannt, und in der Tat wirken die Samenfäden unscharf wie im Nebel. Die Kuppel wird so zur lichten Masse, zusammengefügt aus einer Unzahl von Einzelelementen, hochkomplex und doch ganz klar und offen.
Die Halbkuppel ist komplett durchlässig, obwohl sie so ganz kompakt vor uns steht. Also man schaut hinein, man sieht, was im Inneren passiert. Das bedeutet einfach, es gibt keine versteckten Elemente, die irgendwas halten, sondern was innen passiert, trägt sich mit nach außen.
Christiane Löhr arbeitet mit Naturmaterialien, mit Zittergras und Pferdehaaren, mit Distelsamen, Kletten und Efeublüten. Doch es geht ihr nicht um eine Verherrlichung der Natur und auch nicht um die Minimierung ihres ökologischen Fußabdrucks. Es geht um eine Bildhauerei, die vom Material her gedacht ist. Löhr erforscht das formale, ja architektonische Potenzial von Früchten und Samen und folgt dabei der Logik, die die Materialien mit sich bringen. Für eine Kuppel aus Zittergras nutzt sie die natürliche Biegung der Gräser. Die einzelnen Halme stecken in winzigen Löchern direkt im Podest und neigen sich zur Mitte. Daneben eine ähnliche Form, kleiner, dichter und dunkler, sie erinnert an eine mittelalterliche Bügelkrone und besteht aus nichts anderem als Kletten und ihrem natürlichen Kleber.
Auch hier ist immer der Gedanke an eine Stabilität. Also ich habe ein sehr ephemeres, fragiles Material und versuche, eine Form zu finden, die eine Art von Festigkeit erreicht.
Hin und wieder nutzt Christiane Löhr auch Hilfsmaterialien. Für eine Skulptur aus Distelsamen zum Beispiel ein Haarnetz. Sie füllte und modellierte es mit den Händen zu einem prall gefüllten, sichelförmigen Kissen. Trotz der Leichtigkeit der einzelnen Samen summiert sich die Masse hier zu einigem Gewicht. Die Schwerkraft arbeitet sichtlich mit, die Form drückt in der Mitte nach unten.
Also es geht um die klassischen Bildhauerthemen, also Spannung, Volumen, Entfernung, Proportion, Größe, Bezug zum Betrachter. Also es geht nicht um Naturthemen, es geht um existenzielle Themen. Also es geht auch in die Philosophie hinein. Wie verhält sich etwas? Was erzählt es mir über das Leben?
Da ist etwa die Haarsäule, eine netzartige Struktur aus Pferdehaar, im Abstand von etwa 80 cm vertikal zwischen zwei Bretter gespannt. Die Form ergibt sich aus der Gespanntheit, dem Abstand. Wird die Arbeit abgebaut, zerfällt sie zu einem unförmigen, haarigen Materialhaufen. Erst die Distanz ermöglicht die Form. Neben den skulpturalen Arbeiten gibt es verschiedene Zeichnungen mit Tusche, Graphit oder Ölstift. Oft sind es nur wenige Linien, die über das Blatt hinausgehen, wie unendliche Strukturen. Während sich die Linien über die Fläche schlingen, schaffen auch sie einen Raum. Vor allem die Arbeiten mit Pastellstiften wirken extrem physisch. Man sieht und spürt, wie die Künstlerin die fettigen Ölstifte in die Fasern eingerieben hat. Das Blatt wird zu einer Landkarte des Kontakts aus berührten und offenen Zonen.
Mein Bestreben ist halt immer eine Art Raumbesetzung. Mich interessiert die Bewegung, also wie bewegt sich die Linie. Bei diesen drei Arbeiten stoppt sie und bildet diese Flecken und geht dann weiter und stoppt wieder. Also es ist so ein ganz herantastendes Überziehen von dem Papier, von dem zweidimensionalen Raum.
Die farbliche Reduktion, die Beschränkung auf ein, höchstens zwei Materialien pro Arbeit, die wenigen Linien ihrer Zeichnungen, all das wirkt minimalistisch. Doch gerade in dieser Sparsamkeit liegt die Fülle dieser künstlerischen Arbeit. Christiane Löhr mag nicht zu den Shootingstars der letzten Biennale zu gehören, aber in ihrer Ernsthaftigkeit und der Konzentration auf die Urfragen von Raum und Materialität liegt eine Kraft, die im manchmal so lautschreiend nichtssagenden Kunstbetrieb einfach nur gut tut.
Christiane Löhr, Kosmos und Kontext im Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz. Diese Ausstellung läuft dort bis zum 22. Juni.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Welche Bücher Menschen kaufen und lesen, das soll eine neue KI-Anwendung mit Blick auf den Buchhandel vorhersagen. Verlage, Handel und andere Branchenvertreter können ab Mitte März auf das neue Analyse-Tool zugreifen. Algorithmen werten demnach Daten zu Verkäufen, Retouren und Vorbestellungen sowie Erkenntnissen aus Social-Media-Analysen aus. Die zuständige Firma Media Control nutzt dafür, eigenen Angaben zufolge, Zahlen von mehr als 9000 Verkaufsstätten. Die Ergebnisse des KI-Tools sollen helfen, Bücher in der richtigen Menge am richtigen Ort bereitzustellen und Retouren zu vermeiden. Kritiker fürchten, dass es für kleine Verlage sowie unbekanntere Autoren und Autorinnen problematisch werden könnte, wenn die KI etwa bestimmte Themen oder Stile bevorzugt. Das Feuer, das das Wasserschloss Johannsdorf in Mecklenburg zerstört hat, ist vermutlich gelegt worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, werde von Brandstiftung ausgegangen und Brandursachenermittler sollen tätig werden. Das alte Schloss erlangte Bekanntheit als Kulisse in dem preisgekrönten Film »Das weiße Band« von Michael Haneke. Der Schwarz-Weiß-Film über ein Dorf vor dem Ersten Weltkrieg erhielt beim Filmfestival in Cannes 2009 die Goldene Palme. 2010 war er für 2 Oscars nominiert. Die barocke Gutsanlage galt deshalb als so besonders, da sie noch komplett mit Herrenhaus, Scheunen, Stallungen und Torhaus erhalten war. Dies sei eine Seltenheit. Das Schloss brannte vollständig nieder. Der Schaden soll bei 1 Million Euro liegen. Mit seinem Lied für den Eurovision Song Contest hat sich der estnische Rapper Tommy Cash Kritik aus Italien eingehandelt. Nun hat sich der 33-Jährige entschuldigt. Der Sänger bedient in seinem Song Espresso Macchiato in einem Mix aus fehlerhaftem Italienisch und Englisch die verschiedensten italienischen Klischees. Von Spaghetti über Amore bis Mafia. In Italien hatte das Lied teils so große Empörung ausgelöst, dass Politiker den Esten aus dem Wettbewerb ausschließen lassen wollten. Er habe niemanden mit seinem Lied beleidigen wollen, versicherte Cash im italienischen Fernsehsender Rai Due. Auf YouTube wurde Espresso Macchiato schon mehr als 4,7 Millionen Mal geklickt, auch von zahlreichen Italienern, die den Song feiern.
So, jetzt schalten wir mal zu einem ganz besonderen Kinoprogramm.
Die erregenden Ereignisse einer einzigen Nacht schildert ein neuer Film.
Hier spricht Kommissar Canisius.
Das Stundenhotel von St. Pauli.
Für die ganze Nacht.
Hier wundert man sich über nichts. Auch nicht über Schlüssellochgucker.
Der Sound der 70er, das ist ein Originaltrailer des Films Das Stundenhotel von St. Pauli, ein reißerisch actiongeladener Krimi mit dem Schauspieler Kurt Jürgens. Filme aus dieser Zeit und dieser Machart waren seit Donnerstag in Wien zu sehen in der Spielstätte des Filmarchivs Austria. Der hatte den Hofbauer-Kongress zu Gast, so nennt sich ein Festival, das von Nürnberger Filmnerds gegründet wurde und seit mehr als 10 Jahren Filme präsentiert, die gemeinhin als Schund gelten. Matthias Dell ist immer neugierig auf diesen Teil der Filmgeschichte und für Fazit diesmal in Wien. Hallo, guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Hofbauer-Kongress, das klingt ja ziemlich akademisch, ist aber sowas wie Filmgeschichtsschreibung von unten. Was genau ist das für ein Festival?
In dieser akademischen Anmaßung steckt viel von dem Humor, den diese cinephile Community hat. Der Namensgeber Ernst Hofbauer ist ja vor allen Dingen bekannt als der Regisseur der Schulmädchenreportfilme und mit dem ist die akademische Befassung eigentlich eher selten. Und entwickelt hat sich das Ganze aus so einem Videoabend von Freunden in einem Nürnberger Programmkino, durchaus mit dem Hintergedanken, wie Christoph Traxtra, einer der Hofbauer-Kommandanten, erzählt hat. Denn bei diesen gemeinsamen Filmeschauen ging es irgendwann darum, eben sich das Kino der Eltern oder vielmehr Großeltern zu erschließen, also Filme, von denen man zwar wissen konnte, etwa durchs Lexikon des internationalen Films, die Datenbank des katholischen Filmdienstes, aber die man eben nicht sehen konnte, nicht nur, weil es Netflix nicht gab, sondern weil auch die Filme einfach nicht vorlagen, nicht digitalisiert waren. Und das hat Christoph Traxtra dann so beschrieben.
Die größten Raritäten, die seltensten Filme, über die wir diese alten Texte im katholischen Filmdienst lesen, die vor Empörung schäumen, diese Filme können wir nicht sehen. die gibt es nicht auf DVD oder auf Blu-ray, die können wir uns nicht beamen. Wir müssen die Filmkopien holen, aber das kostet Geld. Das heißt, wir brauchen Publikum, das Eintritt zahlt, damit wir diese Filmkopien holen können.
Das Publikum ist aber auch so gekommen, auch der volle Saal in Wien war jetzt ein Beispiel dafür, weil es eben einfach interessant ist, sich Filmgeschichte abseits des Kanons anzugucken, eben das vermeintlich trashige, schundhafte. Und darüber entsteht dann auch wieder Wissen in Filmblogs und Datenbanken. Und ein Beispiel für die ansteckende Begeisterung, die vom Hofbauer-Kongress ausgeht, ist auch eine Reihe, die es am Filmarchiv Austria gibt, nämlich das Wild Weekend, wo solche Filme gezeigt werden.
Die Berlinale hatte ihrer Retrospektive ja diesmal auch das Motto wild, schräg, blutig gegeben und damit das deutsche Genre-Kino der 70er Jahre wiederentdeckt. Also das passiert hier und da.
Genau, das sind auch Filme dabei gewesen, die durchaus, wie es heißt, Hofbauer relevant sind. Aber quasi kuratorisch ist das doch sehr viel biederer. Hier hingegen ist es sehr lustvoll, die Sachen eben wirklich unvoreingenommen zu gucken. Und da macht man dann doch nochmal ganz andere Entdeckungen.
Naja, welche zum Beispiel?
Also für mich waren in diesem Jahr zwei Sachen wesentlich. Das eine ist quasi ein klassischer Kongressfilm, ein Sittenreißer namens In Frankfurt sind die Nächte heiß von 1966 von Rolf Olsen. Das ist so ein sehr guter Handwerker des deutschen Kinos gewesen. Lange vor Til Schweiger hat der so ein Actionbegehren gehabt. Und die Geschichte geht um eine tote Sexarbeiterin, die heißt damals natürlich noch Edelnutte in diesem Film. Sich so an den historischen Nitribit das Mädchen Rosemarie Fall, also wo es Verbindung von einer toten Sexarbeiterin zu BRD-Eliten gab. Und der Film ist ausstattungsmäßig sehr interessant, weil er den Schauplatz Frankfurt und den Schauplatz Wien sehr gut erzählt. Heute wäre das vermutlich, weil es eben so eine Krimi-Struktur hat, gar kein Kinofilm mehr, sondern ein Tatort, wenn auch weniger milieuaffin, sage ich mal. Und was ich dann bemerkenswert fand, dass irgendwann zwei verdächtige spanische Gastarbeiter vorkommen, 1966, die dann eben gleich verdächtigt werden.
Wer soll es denn sonst gewesen sein? Jeden Tag liest man was in der Zeitung von dem Ausländer gesehen.
Ja, auch Herr, wir waren nicht so anständig.
Messerstecher seid ihr, Banditen!
Ja, wir arbeiten und schufteln. Damit die Deutschen können sich leisten, noch mehr freie Zeit.
Unverschämt.
Da merkt man dann doch, wie wenig sich in 60 Jahren ändert im Diskurs über Migration, der Ausländer als Sündenbock und Messerstecher. Und ich finde es aber interessant, dass die beiden radebrechenden Gastarbeiterdarsteller darauf verweisen, welchen Anteil sie am deutschen Wirtschaftswunder haben, also schuften, damit es den Deutschen besser geht. Und was das Messerstechen angeht, das kam hier in 4 oder 5 Filmen vor und ging immer von weißen Männern beziehungsweise einmal einer weißen Frau aus, was dann auch interessant wäre zu verfolgen, wann sich das zu einer angeblich typischen migrantischen Gewalt geändert hat.
Und was war noch besonders interessant in diesem Jahr?
Es gab so einen kleinen Schwerpunkt mit pornografischen Filmen, die durch das Filmarchiv Austria beim schwedischen Filmarchiv ausgeliehen werden konnten. Das waren alles Filme aus dem sogenannten Golden Age of Porn, den 1970er Jahren, als etwa ein Film wie Deep Throat zum Blockbuster bis in bürgerliche Schichten wurde. Solcher Erfolg war den hier gezeigten Filmen nicht beschieden, obwohl zum Beispiel der eine Blonde Ambition ungeheuer fantasievoll Sexszenen auf einer Eisbahn inszenierte oder, den fand ich dann noch besser, Sometimes Sweet Susan sehr eindringlich von einer Psychose erzählt, einer Frau in einer Klinik, die vom Vater missbraucht wurde und Opfer einer Vergewaltigung wurde. Das hörte man auch der Musik an, die einer der Darsteller komponiert hatte. Und bei diesen Filmen, da ging es ja häufig darum, mit Fantasie und drumherum die Zensur zu betören, damit eben die Sexszenen durchgingen. Und hier war es aber eigentlich so, dass einen die Sexszenen dann am Ende gestört haben, weil der Schmerz und die Verletzungen so konsequent erzählt worden sind.
Das sind also Filme, die nur von Archiv zu Archiv verliehen werden. Sonst könnten die gar nicht gezeigt werden, ja?
Das war so, genau. Also es gibt so einen Verbund von Filmarchiven, in dem dieser Austausch total problemlos ist, aber für andere Orte nicht institutioneller Natur, also auch so ein Festival oder Kinos, wird es immer schwerer, Filme aus diesen Archiven zu zeigen. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist durch die Digitalisierung die Filmkopie, die ja früher ganz normal kursierte, viel kostbarer geworden. Also man gibt die aus Angst vor Beschädigungen auch seltener raus. Und dann haben diese Archive auch so eine quasi institutionelle Verkrustung, wo man dann irgendwie, eigentlich geht es ums Aufbewahren und nicht ums Zeigen. Und deswegen ist es auch schwieriger, da Filme rauszubekommen. Was natürlich doof ist, weil man die Filmgeschichte so ja nicht sehen kann, wenn sie nur in den Archiven liegt. Und was dann eben eine ganz beglückende Erfahrung war, weil diese schwedischen Kopien waren in einem super Zustand, ganz leuchtende Farben, was daran lag, dass die dort schon sehr früh unter 0 Grad gelagert wurden, also praktisch eingefroren worden sind, was eben dann vermeidet, dass die sogenannte Essigsyndrom eintritt, die Filme rotstichig werden, was eigentlich ein Phänomen ist bei Filmmaterialien aus dieser Zeit. Aber hier waren die Farben ganz frisch.
Matthias Dell vom Hofbauer-Kongress. Diesmal war das Festival zu Gast in Wien und geht dort in diesen Minuten zu Ende. Matthias, schönen Restabend.
Danke sehr.
Um 1 Uhr unserer Zeit beginnt in dieser Nacht die 97. Oscarverleihung in Los Angeles. Das Schaulaufen auf dem roten Teppich hat schon begonnen. Größter Favorit ist mit 13 Nominierungen der Musical-Thriller Emilia Pérez. The Brutalist und das Musical Wicked sind 10-mal nominiert, gefolgt von Edward Bergers Konklave und dem Bob Dylan-Biopic Like a Complete Unknown. Gespannt ist man bei dieser Gala natürlich auch immer auf die Moderation. Und die übernimmt zum ersten Mal der Talkshow-Moderator und Komiker Conan O'Brien.
Conan O'Brien lacht. Noch.
I made a mistake.
Ich habe einen Fehler gemacht, sagt Conan O'Brien in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel. Er meint damit, die Moderation der Oscars zu übernehmen. Die Anspannung steigt, aber klar, war nur Spaß.
No, we've been working hard. I think we have some fun ideas or some great surprises.
Wir haben lustige Ideen, Überraschungen und hart gearbeitet für Sonntag. Conan O'Brien ist 61, geboren in Massachusetts, hat irische Wurzeln und über 15 Jahre lang eine Late-Night-Show beim Sender NBC moderiert. Er war auch Autor bei der US-Kult-Comedy-Show Saturday Night Live oder bei... ist bekannt für seine roten Haare, seine Spontanität und seinen selbstironischen Humor.
It's a tricky show.
Das ist keine einfache Show. Und wenn das nicht klappt, dann werdet ihr mich nie wiedersehen. Darauf kann sich Amerika freuen.
Something America can look forward to.
Manchmal weiß man aber auch nicht ganz genau, was jetzt wirklich ironisch gemeint war. Mittlerweile dreht er Reisedokus oder lädt sich Promis ein in seinen Podcast.
Hey there, it's Conan O'Brien needs a friend. I am Conan O'Brien.
Den Millionen Menschen hören. Conan O'Brien hat aber auch schon Awardshows moderiert, die Emmys zum Beispiel, und da auch gesungen.
Yeah, we got trouble. We're out here at NBC.
Und wie ist das jetzt bei den Oscars mit dem Singen und Tanzen, wird er in einem Interview gefragt.
We polled America.
Wir haben eine Umfrage in ganz Amerika gemacht. Schockierende Reaktion.
Shocking response.
Die Leute wollen das nicht. Das heißt, dass ich es wohl probieren werde. In den letzten Jahren hat Jimmy Kimmel die Oscars moderiert. Die Vorbereitung neben seiner werktäglichen Late-Night-Show sei ihm aber zu viel gewesen, deshalb habe er dieses Jahr abgesagt. Für Conan O'Brien habe es eine große Bedeutung, die Oscars zu moderieren, sagt er in einem Promo-Clip.
It has great meaning for me to host the Oscars. As long as the pay is good.
Solange die Bezahlung gut ist. Die soll aber nur bei $15,000 liegen, inklusive der monatelangen Vorbereitung für die dreistündige Live-Show. Für Hollywood-Verhältnisse ist das sehr bescheiden. Dafür gibt's weltweite Aufmerksamkeit.
Have you watched all the movies?
Hast du eigentlich alle 35 nominierten Filme gesehen, will Jimmy Kimmel wissen? Und O'Brien?
I have seen all the movies.
Von den Bränden in Los Angeles war Conan O'Brien selbst betroffen und musste sein Haus verlassen.
I said to my wife, grab 2 T-shirts, 'cause I don't wear underwear.
Ich habe meiner Frau gesagt, nimm 2 T-shirts mit, das reicht, ich trage sonst nur Unterwäsche. Ernst wird er aber, wenn er an Sonntagabend denkt. Welche Rolle die Brände und auch politische Themen spielen, entscheidet sich sehr kurzfristig. Ich glaube, ich kann den Raum und das Publikum spüren und dann versuche ich, den richtigen, angemessenen Ton zu treffen, meinen Job zu machen und ich hoffe, ein bisschen Freude in den Abend zu bringen.
Maybe bring some happiness in the night.
Ja, bei uns ist es Happiness in der Nacht. Der Moderator dieser Oscar-Nacht, Conan O'Brien, porträtiert von Nils Damtz. Übertragen wird die Oscar-Gala beim Fernsehsender Pro7 und bei uns erfahren Sie natürlich in den aktuellen Frühsendungen, wer die Trophäen bekommen hat. Die gedruckten Feuilletons vom Montag, die gibt's schon jetzt, gefiltert von Florian Werner.
2 Fernsehgroßereignisse fanden am Wochenende statt. Zum einen war da die deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest, moderiert von Stefan Raab, der behauptete, es handele sich um einen wichtigen Abend für Deutschland. Manuel Brug schreibt dazu in der Welt, ja, er will die heimische Singwüste wieder grün und vor allem great again machen. Das ist seine musikalische MAGA-Mission. Aber wie will er das schaffen mit diesem musikalischen Material? Das Rennen um den deutschen Wettbewerbsbeitrag macht schließlich ein Song namens Baller. Er stammt von einem Duo mit dem Künstlernamen Arbor und Tünner, was Brug schon mal für ein ganz schlechtes Omen hält. Das Wiener Geschwisterpaar, die sich anhören wie ein verschreibungspflichtiges Medikament, hat einen cellospielenden Vater bei den Philharmonikern. Deshalb streicht er hier auch auf selbigem Instrument. Wird das der neue Wiesenhit? Ich baller Löcher in die Nacht, Sterne fallen und knallen auf mein Dach, es tut noch ein bisschen weh, wenn ich dich wiederseh. Naja, Rilke und Kleist ist das nicht. Wesentlich gnädiger fällt das Urteil von Nadine Lange im Tagesspiegel aus. Sie schreibt: Ein Cello, schnelle Elektrobeats und ein sofort im Ohr hängenbleibender La-La-La-La-Refrain. Tatsächlich könnte Baller auch bei einem Publikum ankommen, das den Text nicht versteht. Es ist auf jeden Fall einer der unpeinlicheren deutschen ESC-Beiträge der jüngeren Vergangenheit. Womit wir zum zweiten großen TV-Event des Wochenendes kommen: der öffentlichen Demütigung des ukrainischen Präsidenten durch die Herren des Weißen Hauses. Nina Rehfeld schreibt dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Das war tolles Fernsehen, sagte Donald Trump, nachdem er im Oval Office gemeinsam mit seinem Vize Volodymyr Zelensky vor laufenden Kameras als vermeintlichen Kriegstreiber verunglimpft hatte. Und tatsächlich, es klappt. Die Republikaner bekommen sich vor Freude kaum ein über die Aufführung. J.D. war fantastisch, rief der republikanische Senator Lindsey Graham Reportern von Fox News zu. Bei CNN brachte Dana Bash nur »Wow, einfach wow« hervor. Natürlich handelt es sich bei dem entwürdigenden Schauspiel nicht primär um Unterhaltung, sondern vor allem um Politik. Aber der amerikanische Präsidentendarsteller kann eben einfach nicht aus seiner Haut. »Die Show ist der Modus operandi Donald Trumps«, schreibt Rehfeld dazu. Dass es bei der Auseinandersetzung im Oval Office um Menschenleben geht, um das Schicksal der Ukraine, die Zukunft Europas und um einen Autokraten, steht den Maga-Klakören nicht vor Augen. Brot und Spiele made in USA. Wie also soll Europa mit dieser dramatisch veränderten geopolitischen Situation umgehen? In der Taz machen sich die beiden 68er Daniel Cohn-Bendit und Klaus Leggevi über die neue Bedrohungslage Gedanken. Sie schreiben: Die Kumpanei der Antieuropäer Wladimir Putin und Donald Trump stellt endgültig jene Zeitenwende dar, die bei ihrer Ausrufung vor genau 3 Jahren erst schemenhaft verstanden wurde. Schon lange habe Russland den Krieg gegen Europa ausgerufen und Amerika seinen Rückzug von diesem Kontinent annonciert. Daher sei stures Festhalten am Pazifismus leider keine Option mehr. Der Krieg, den wir alle partout verhindern wollten, hat bereits begonnen, stellen Leggevi und Cohn-Bendit resigniert fest. Ebenso wenig, wie sich kein CDU-Kanzler der letzten 76 Jahre hätte träumen lassen, dass er zu Washington und Moskau Äquidistanz halten müsste, hätten wir uns je vorstellen können, dass wir uns nun für Kriegstüchtigkeit, mehr Anerkennung für die Bundeswehr und eine effektive Rüstungsindustrie erwärmen. Wie gesagt, der Eklat im Weißen Haus war nur eines von 2 Fernsehgroßereignissen des Wochenendes. Und bei Lichte betrachtet, vielleicht doch etwas wichtiger für Deutschland als der Vorentscheid zum ESC.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.